HR Info. Politik.
5 Jahre wissen wir vom NSU und wissen doch noch kaum etwas. Das ist das Thema dieser Sendung. 5 Jahre. Am 4. November ist es ein halbes Jahrzehnt her, dass die Morde des NSU bekannt wurden. NSU. So nannten die mutmaßlichen Mörder von 9 Migranten und einer Polizistin ihre Terrortruppe als Abkürzung für nationalsozialistischer Untergrund. Das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe soll zwischen 2000 und 2006 8 türkischstämmige und einen griechischstämmigen Migranten ermordet haben. Ich heiße Christoph Keppeler. Als das am 4. November vor 5 Jahren bekannt wurde, Mundlos und Bönhardt sollen sich an diesem Tag in Eisenach nach einem Banküberfall in ihrem Wohnmobil selbst erschossen haben, da war der Schock groß. Und das Erschrecken darüber, dass Neonazis planmäßig einen Menschen nach dem anderen kaltblütig quasi hingerichtet hatten, weil sie Migranten waren. Viel ist seitdem geschehen. Bekenntnisse gegen die Gewalt, Solidaritätsbekundungen mit den Opfern, eine zerknirschte Kanzlerin, die bei der Trauerfeier sagte:
Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck.
Dieser Zuspruch und dieses Versprechen der Kanzlerin berührte und freute die Angehörigen der Mordopfer. 5 Jahre nach der Entdeckung des NSU-Trios herrscht bei Adela Schimschek, der Frau des ersten Mordopfers Enver Schimschek aus Schlüchtern, der in Nürnberg ermordet wurde, große Enttäuschung, sagte ihre Anwältin Seda Basayildis vor einigen Tagen in Frankfurt.
Bei der Familie ist eine große Enttäuschung. Die Kanzlerin, eine Institution für meine Mandantin, hat ein Versprechen gegeben, hat Aufklärung versprochen und 5 Jahre danach müssen wir einfach sagen, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wurde.
Denn das ist sehr wichtig für die Angehörigen der 10 Mordopfer, die als Nebenkläger im Prozess gegen Beate Zschäpe sitzen, erklärt Adela Schimscheks Anwältin.
Es geht nicht nur darum, die 5 Angeklagten in München zu verurteilen, sondern es geht auch um die staatliche Mitverantwortung, es geht um Transparenz. Es geht um Akten, es geht um die Rolle des Verfassungsschutzes, es geht darum, wer wusste wann, was, worüber, warum ist das damals nicht bei den Ermittlungsbehörden und bei den einzelnen Behörden ausgetauscht worden, Informationen über das Trio, das ja damals schon per Haftbefehl gesucht wurde. Und wir wissen ja jetzt auch, dass die Verfassungsschutzämter viel mehr Informationen hatten, diese Akten haben wir nicht bekommen. Da ist natürlich für meine Mandantin die Enttäuschung sehr groß, die versteht das nicht. Die versteht nicht, dass in einem Rechtsstaat, wo die Kanzlerin ein Versprechen gegeben hat, aufzuklären, und zwar alles, was mit NSU in Zusammenhang steht und auch die Hintermänner aufzudecken, die versteht einfach nicht, warum die Akten nicht herausgegeben werden und warum zum Beispiel nur 5 Angeklagte in München sitzen.
Es ist also, beklagen die Angehörigen der NSU-Opfer und ihre Anwälte, vieles nicht aufgeklärt. Obwohl seit Mai 2013 in München vor dem Oberlandesgericht gegen Beate Zschäpe und 4 weitere mutmaßliche Unterstützer des NSU-Terrors verhandelt wird. Über 80 Nebenkläger gibt es, vertreten von über 60 Anwälten. Heike Borowka ist unsere hr-info-Gerichtsreporterin. Sie hat eine ganze Reihe von Prozesstagen in München beobachtet. Heike, du warst im Gericht und hast aber ja Beate Zschäpe hautnah beobachten können. Was war denn dein Eindruck von ihr?
Das ist eine so empathielose Person, wie man sie relativ selten sieht. Ich habe sie zunächst erlebt, als der Brandsachverständige da war und der hat erzählt, was er alles rekonstruiert hat aus dem Haus, in dem sie gelebt hat, das sie ja angezündet haben soll. Und da ging es um sehr persönliche Dinge und er hat viele Mutmaßungen von sich gegeben. Und ich würde immer erwarten, wenn jemand sowas macht, dann nickt jemand, der hört, dass über ihn geredet wird oder er schüttelt den Kopf oder er verdreht die Augen oder macht Ähnliches. All das tut sie nicht. Das fand ich sehr, ja, positiv formuliert, faszinierend. Es hat mich aber auch sehr erschreckt und es zieht sich ja jetzt seit 3,5 Jahren so hin, dass sie in ihr Laptop guckt, wenn Angehörige weinen dort, wenn sie von ihrem Leid erzählen und Ähnliches. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
Sie hat ja auch lange geschwiegen. Kürzlich hat sie erstmals ihr Schweigen gebrochen, hatte eine Erklärung abgegeben. Kannst du dir einen Reim auf dieses Verhalten machen, dass sie schweigt? Oder ist das ganz banal einfach, dass ja viele Anwälte ihren Mandanten raten, einfach nichts zu sagen, weil sie ja nichts sagen müssen? Ist das vielleicht so ganz banal der Grund, warum sie die ganze Zeit geschwiegen hat?
Ich glaube schon, dass das Prozesstaktik war, aber ich verstehe diese Prozesstaktik nicht. Die Frau hat sich ja gestellt. Warum stellt man sich? Man stellt sich doch, weil man reden will, weil man was erklären will. Und wenn es tatsächlich so ist, wie es die Bundesanwaltschaft annimmt, dann haben wir ja hier eine Ideologin vor uns, die doch vielleicht ein Interesse dran hat, zu verbreiten, was sie denkt und was sie glaubt, was richtig ist. Das hat sie alles nicht getan und das tut sie ja schon seit 3,5 Jahren nicht. Warum, frage ich mich? Und warum hat sie dann plötzlich doch gesprochen, diese paar dürren Sätze, die sie von sich gegeben hat, in denen sie auch nichts gesagt hat? Warum hat sie ihre Anwälte dann so oft gewechselt? Das scheint mir alles Taktik zu sein. Aber das spricht eben auch, finde ich, alles dafür, dass das eine sehr überlegte Frau ist. Die überlegt sich ziemlich gut, was sie macht. Möglicherweise war es der Rat der Anwälte zu schweigen und dem ist sie gefolgt. Dann hat es ihr nicht mehr gefallen, dann hat sie ja die Anwälte gewechselt. Ob das prozesstaktisch klug ist, ist eine andere Frage. Aber ich finde schon, es zeigt, die weiß, was sie will.
Kannst du dir denn vorstellen, dass diese Vorstellung der Bundesanwaltschaft, dass sie eine sehr ideologische Person ist, zutrifft? Sie hat es ja immer so dargestellt, ich glaube auch jetzt, als sie mal was gesagt hat, als sei sie so eine Art Mitläuferin der beiden Uwes gewesen, dass das die Haupttäter gewesen seien. Und sie war eben so eine Mitläuferin, die zwar etwas gewusst hat und dadurch auch ein bisschen Schuld auf sich geladen hat, aber mehr war da nicht.
Ja, sie sagt, sie sei emotional abhängig gewesen von diesen beiden Männern. Das kann ich mir schon vorstellen. Da lebt ein Trio untergetaucht. Vielleicht waren es auch noch ein paar Leute mehr. Es ist egal. Jedenfalls ist es eine kleine Gruppe. Da entsteht ja immer sowas wie eine Eigendynamik. Das glaube ich schon. Und ich glaube schon, dass da Abhängigkeiten entstehen. Vor allen Dingen emotionale Abhängigkeiten. Was ich aber überhaupt nicht glaube, ist, dass sie diejenige war, die das eigentlich alles nicht gebilligt hat. Denn jemand, der Morde, 10 Morde an Menschen, die sterben, offensichtlich nur deshalb, weil sie einen Migrationshintergrund haben, sonst gibt es keinen anderen Grund dafür, der so etwas billigt, der so etwas auch möglich macht, der sagt doch nicht so einen lapidaren Satz wie ich entschuldige mich bei den Opfern und den Angehörigen, der sagt doch ein bisschen mehr als das. Also ich glaube, ja, das ist eine Ideologin. Es gibt ja auch einen Brief, den sie geschrieben hat an einen Neonazi und ich finde, der spricht eine ganz klare Sprache.
Die Hoffnung vieler Menschen, gerade der Angehörigen, ist ja, da gab es ja diesen dramatischen Appell der Mutter von Halid Yozgat, die gesagt hat, Sie sind eine Frau, ich bin eine Frau, Sie müssen mich verstehen. Ich will wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Sagen Sie doch endlich, was passiert ist. Diese Hoffnung wird wahrscheinlich nicht erfüllt werden, dass wir irgendwann mal von ihr erfahren, was die ganze Wahrheit hinter dem NSU ist.
Das glaube ich auch, dass sie das nicht sagen wird, weil es wäre genügend Zeit dafür gewesen. Und da ich sie für eine Taktikerin halte, wird sie vielleicht auch kapieren, es ist auch einfach jetzt zu spät. Aus ihrer Sicht zu spät, weil damit kann ich kein Gericht mehr überzeugen. Das geht jetzt nicht mehr so nach dem Motto, jetzt muss ich es aber endlich mal sagen. Sie sitzt seit 3,5 Jahren vor diesem Gericht und für die Angehörigen ist es natürlich eine Katastrophe. Die wollen wissen, warum ist mein Onkel, mein Vater, mein Bruder gestorben? Warum ist der ausgesucht worden? Und vielleicht ist sie wirklich die Einzige, die diese Antwort geben kann und sie verweigert diese Antwort. Und ich fürchte, dafür wird sie bestraft werden und zwar von dem Gericht.
Herzlichen Dank an Heike Borufka, unsere hr-Info-Gerichtsreporterin. Zur Aufklärung der NSU-Morde trägt Beate Zschäpe also nichts bei. Aber es gab und gibt ja in mehreren Landtagen und im Bundestag insgesamt 12 Untersuchungsausschüsse. Womit die sich befassen und was sie bisher herausgefunden haben, darüber gibt Astrid Rasch einen Überblick.
Ein erster Untersuchungsausschuss des Bundestags stellte schon im August 2013 fest, die Sicherheitsbehörden haben kolossal versagt. Vor allem der BND, aber auch andere Behörden hatten demnach großen Anteil daran, dass Rechtsextreme nicht im Visier der Ermittler waren. Seit November 2015 gibt es einen zweiten Ausschuss. Er soll klären, wer dem NSU-Trio im Untergrund geholfen haben könnte und welche Rolle V-Leute dabei spielten. Die Ausschüsse in den Ländern untersuchen neben dem Behördenversagen die Umstände der jeweiligen Taten. In Hessen beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss mit den Ermittlungen nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel. Es steht die Frage im Raum, ob Polizei und Verfassungsschutz eher gegeneinander als miteinander gearbeitet haben. Der Thüringer Untersuchungsausschuss versucht aktuell zu klären, was genau im November 2011 in Eisenach geschah, als der ausgebrannte Wohnwagen mit den Leichen von Böhnhardt und Mundlos gefunden wurde. Der erste U-Ausschuss hatte bereits 2014 geendet, mit schweren Vorwürfen gegen den Thüringer Verfassungsschutz. In den Ausschüssen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg geht es um V-Männer, die angeblich schon frühzeitig Hinweise auf das NSU-Trio gegeben haben. In NRW beschäftigt die Abgeordneten der Tod eines V-Manns namens Corelli. In Brandenburg hieß der V-Mann Piatto. Dessen Informationen wurden vom Verfassungsschutz wohl nicht weitergegeben, um ihn zu schützen. In Sachsen und Baden-Württemberg arbeiten die Ausschüsse in zweiter Runde. Auch hier im Fokus die Frage, ob es weitere Mitwisser und Unterstützer gab. Einzig in Bayern ist die Arbeit schon seit 2013 beendet. Fazit: Auch hier gab es Versäumnisse. Aber den entscheidenden Fehler, ohne den man die Terroristen geschnappt hätte, den gab es wohl nicht. Zumindest nicht in Bayern.
In diesen Ausschüssen und auch im Prozess durch Beweisanträge der vielen Nebenkläger sind in den letzten Jahren enorm viele Details zusammengetragen worden, auch von Journalisten und von Initiativen, die gegen Rechtsextremismus kämpfen. Felix Hansen, der für NSU Watch arbeitet, eine Initiative, die die Untersuchungsausschüsse und den Prozess in München beobachtet und die Informationen in einem Blog veröffentlicht, meinte rückblickend bei einer Podiumsdiskussion in der Fachhochschule Frankfurt:
Aber trotzdem sind zentrale Fragen einfach weiterhin offen. Und momentan haben wir nicht mehr die Hoffnung, dass der Prozess die beantworten wird oder dass die in absehbarer Zeit in den Untersuchungsausschüssen beantwortet werden. Und dabei sind das ganz zentrale Fragen nach dem Netzwerk des NSU, wo es natürlich Recherche-Ansätze gibt oder Erklärungsansätze, aber so das große Bild können wir auch 5 Jahre nach Aufliegen des NSU nicht zeichnen.
Vielleicht wissen wir zu viel über nicht allzu wichtige Details und zu wenig bis gar nichts über das, was wirklich hinter den NSU-Morden steht. Was eigentlich sind die wichtigsten Dinge, die noch nicht geklärt sind? Astrid Rasch zählt einige der Fragen auf, die weiter schwelen.
Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ist dabei, als in einem Kasseler Internetcafé ein Mord geschieht. Später behauptet er, nichts mitbekommen zu haben. Das Münchner Oberlandesgericht zumindest glaubt ihm, dem V-Mann Andreas Temme. Doch Zweifel bleiben. War Temme wirklich zufällig da? Große Zweifel gibt es auch daran, ob Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im Untergrund auf sich allein gestellt waren. Nebenkläger vermuten, dass es mehr Mitwisser gab als bisher bekannt. Ermittlungen gegen mutmaßliche Unterstützer laufen, doch vor Gericht stehen neben Zschäpe lediglich 4 weitere Angeklagte. Konkrete Hinweise gibt es darauf, dass das Trio nicht so unzertrennlich war, wie zunächst angenommen. Mundlos soll immer wieder in anderen Städten gelebt haben. Gesehen wurde er in Baden-Württemberg, belegt ist ein Anruf aus der Schweiz. Zschäpe hatte im Prozess aussagen lassen, dass sie oft alleine in der gemeinsamen Wohnung war. Überhaupt bleibt offen, welchen Charakter das Zusammenleben der drei hatte und wie sie ihre Opfer auswählten. Zum Beispiel die Polizistin Michelle Kiesewetter. Sie war das 10. und letzte NSU-Opfer und hatte als einzige keinen Migrationshintergrund. Sie stammt sogar aus Thüringen, genau wie Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos. Die Bundesanwaltschaft und ein Untersuchungsausschuss kamen zu dem Schluss, dass Kiesewetter zufällig ermordet wurde. Doch detaillierte Antworten blieben auch diese Ermittlungen schuldig.
Viele Kritiker finden allerdings, dass, wenn man nur wollte, viel mehr geschehen könnte, um die Strukturen, die zu den Verbrechen des NSU geführt haben, aufzuklären. Zu ihnen gehört Katharina König, Abgeordnete der Linkspartei im Thüringischen Landtag, die mit den dortigen Untersuchungsausschuss geleitet hat. Sie sagte bei der Podiumsdiskussion in Frankfurt, was man sich zum Beispiel genauer vornehmen könnte.
Das Netzwerk des NSU, das definitiv, und da, ich meine, das Bundeskriminalamt geht ja selber von bis zu 200 Unterstützern aus, und wenn man dann sich sozusagen anschaut, 5 sitzen im Prozess, dann ist das irgendwie absolut unverständlich. Also das Netzwerk müsste über die Ausschüsse oder auch Recherchen von wem auch immer aufgeklärt werden, und irgendwann müsste mal der Punkt kommen, die Verantwortungsträger in die Verantwortung zu nehmen und da auch in dem Maße, wie es möglich ist, Konsequenzen zu ziehen.
Und wenn sonst vieles im Dunkeln geblieben ist, inwieweit es auch mehr oder weniger offene Sympathien zwischen Neonazis und Verfassungsschützern gegeben haben könnte, Dann fällt der Thüringerin Katharina König eine Person ein, gegen die man genügend Anhaltspunkte habe, vorzugehen.
Ich denke an erster Stelle an Helmut Röwer, unseren ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der bis heute ein Pensionsgeld durch den Freistaat Thüringen erhält und gleichzeitig Vorträge bei Neonazi-Burschenschaften macht, in einem rechten Verlag veröffentlicht und darüber schwabuliert, dass demnächst eine Revolution von rechts in Deutschland bevorstehe und das nur allzu verständlich wäre. Und da sage ich, Leute, da muss doch irgendwann mal auch eine Grenze gezogen werden und dann zumindest ihm die finanzielle Unterstützung des Freistaates Thüringen entziehen.
So viel zu Thüringen. Katharina König lobte in der Veranstaltung in Frankfurt ihren Untersuchungsausschuss in Thüringen, dass dieser doch allerhand herausgefunden habe, weil er es sich nicht gefallen lassen habe, dass ihm Akten mit geschwärzten Stellen vorgelegt wurden. Einfach, weil die Mitglieder, auch von SPD und CDU dort, sich in die Arbeit hineingekniet hätten. Ganz anders als in Hessen, meinte sie.
Leider ist es so, dass, ich sage jetzt mal, Hessen ist kein besonders positives Beispiel. Der Untersuchungsausschuss hier ist freundlich formuliert ein Scherz.
Harte Kritik. Auf den NSU und Hessen möchte ich jetzt näher blicken. Über den NSU in Hessen spreche ich jetzt mit Oliver Günther. Er ist der Leiter unserer hr-info-Story-Redaktion. Oliver, du hast viel über den NSU und über Rechtsextremismus allgemein recherchiert. Und Hessen und NSU, da denken wir ja, denke ich, vor allem an den Mord an Halit Yozgat in Kassel, den Verfassungsschützer Temme, der darin ja sehr stark verwickelt ist. Er war auch verhaftet worden damals als Mordverdächtiger, dann ist er wieder freigelassen worden. Es gab in Hessen im Wiesbadener Landtag einen Untersuchungsausschuss. Viele Akten wurden dort geschwärzt. Es gab Aussageverbote. Hat dieser Untersuchungsausschuss, der ja noch arbeitet, überhaupt schon etwas erbracht an Aufklärung? Wissen wir heute mehr?
Also da gehen die Meinungen ja durchaus auch auseinander. Es gibt Leute, die sagen, oder Beobachter, die sagen, bei diesem Untersuchungsausschuss ist zumindest bislang nichts rausgekommen. Das sehe ich persönlich doch etwas anders. Ich finde, vor allen Dingen hat man im Rahmen dieses Ausschusses oder der Arbeit dieses Ausschusses einen ziemlich guten Einblick bekommen in die Arbeit des Verfassungsschutzes. Vor allen Dingen in dieser Ära rund um den NSU, also die erste Hälfte der 2000er Jahre. Das ist ja eine Zeit gewesen, wo die Terrorgefahr nicht nur von rechts, sondern zum Beispiel auch aus islamistischer Ecke schon sehr präsent war. Die waren die Jahre nach dem 11. September 2001. Und man hat da schon den Eindruck in dem Untersuchungsausschuss gewonnen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen ziemlich schlecht aufgestellt war. Mhm. Dass es da große Defizite gab in der Organisation. Im Ausschuss waren auch selbst ehemalige leitende Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, die auch eingeräumt haben, ja, also der Verfassungsschutz war seinerzeit nicht gut aufgestellt. Es kam dann auch schon beinahe kuriose Details zutage. Zum Beispiel, dass in der Außenstelle des Landesamtes für Verfassungsschutz in Kassel, wo der Mord an Halit Yozgat ja geschah und wo auch der umstrittene Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Temme gearbeitet hat, dass der Verfassungsschutz da noch nicht mal einen Internetanschluss in seinen Büros hatte, dass also zur Recherche die Mitarbeiter in Internetcafés gehen mussten. Also auch wenn das Ganze jetzt schon 10 Jahre zurückliegt, das mutet ja schon ziemlich skurril an und ziemlich veraltet und überkommen.
Also da ist dann einiges rausgekommen an Schlampereien. Es ist aber offenbar nichts verschleiert worden oder ist etwas verschleiert worden? Denn diese Vorwürfe gab es ja dann eben auch.
Ne? Das gibt es ja immer wieder rund um den NSU-Komplex, diese Theorien oder auch diese Interpretation, dass der Verfassungsschutz möglicherweise doch mehr wusste von dieser Mordserie des NSU, gerade im hessischen Fall, weil halt auch der Verfassungsschützer Andreas Temme genau zur Tatzeit auch in dem Café war, in dem Halit Yozgat erschossen wurde, das 9. NSU-Opfer. Das hat natürlich diesen Spekulationen und Theorien auch immer wieder Nahrung gegeben. Aber man muss ganz deutlich sagen, dafür gibt es überhaupt keine Indizien. Und da hat auch die Arbeit des Untersuchungsausschusses überhaupt keine Hinweise drauf erbracht, dass der Verfassungsschutz möglicherweise was gewusst habe von dem NSU, von dieser Mordserie. Also da gibt es tatsächlich überhaupt keine Ansätze und auch entsprechend keine neuen Erkenntnisse.
Ist dieses Ergebnis, was du oder dieses Zwischenergebnis, was du jetzt skizziert hast, ist das denn sozusagen definitiv oder müssen wir uns sagen, es sind noch sehr viele wichtige Fragen ungeklärt, die sind noch offen Und da müssten wir eigentlich auch Aufklärung darüber bekommen. Also da haben wir als Öffentlichkeit auch ein Interesse dran, zu erfahren, was da eigentlich gelaufen ist.
Also tatsächlich sind noch auch im Zusammenhang mit den hessischen Aspekten des NSU-Komplexes wichtige Fragen ungeklärt. Erstmal so ganz grundsätzliche Fragen, die sich ja überhaupt rund um den NSU stellen. Waren es wirklich nur die drei, die diese Mordserie organisiert, verübt haben, davon wussten, gab es nicht doch noch mehr Mitwisser, Mittäter auch an den einzelnen Tatorten? Das ist eine Frage, die bislang nach wie vor nicht endgültig geklärt ist. Aber auch was die Arbeit des NSU-Ausschusses in Wiesbaden angeht, denke ich, könnte es noch mal ziemlich spannend werden. Was bislang nämlich noch nicht Thema gewesen ist, ist der Umgang in der Politik und in den politischen Behörden, gerade auch im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den Mord an Halit Yozgat. Da denke ich, könnte es noch einige spannende Sitzungen geben, weil das tatsächlich bislang nur ansatzweise Thema im Untersuchungsausschuss gewesen ist und das jetzt eigentlich langsam immer mehr in den Mittelpunkt auch dieser Ausschussarbeit rücken wird.
Also da gibt es noch spannende Fragen in dieser Richtung. Kannst du andeuten, um welche Fragen es dagegen könnte oder was da vielleicht noch im Argen ist?
Ja, es geht jetzt vor allen Dingen um die Zeit nach dem Mord an Halit Yozgat und um die Frage rund um die Ermittlungen. Was ist passiert rund um diese Ermittlungen, auch gegen den ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Andreas Temme. Vor wenigen Wochen kam im Ausschuss raus, dass zum Beispiel das hessische Justizministerium überhaupt keine Kenntnisse hatte über mehrere Wochen in einem Zeitraum April 2006, als der Mord geschah, bis zum Sommer 2006, als es dann in der Presse die ersten Veröffentlichungen gab, auch über die Ermittlungen gegen Andreas Temme. In der Zwischenzeit hat das Justizministerium ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass da gegen einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ermittelt worden ist, obwohl zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Kassel eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft und damit das Justizministerium hätte informieren müssen. Das ist nicht geschehen. Das wurde als Versäumnis dargestellt. Aber das ist schon ein Indiz dafür, dass möglicherweise auch in der weiteren Arbeit des Ausschusses noch andere Punkte zutage treten, wo sich doch die Frage stellt, ob das auch in der hessischen Landesregierung, in den Ministerien, da wirklich alle Informationen so geflossen sind, wie sie hätten fließen sollen.
Also da sollten wir einfach mal abwarten, was diese Sitzung des Untersuchungsausschusses noch erbringen, genau, an möglichen Überraschungen. Hat sich denn, Oliver, aus deiner Sicht seit diesen 5 Jahren, nachdem wir vom NSU erfahren haben, seitdem er öffentlich geworden ist, hat sich da eigentlich dann auch schon was geändert in Hessen oder auch bundesweit?
Sowohl Hessen wie auch bundesweit hat sich einiges geändert. Im vergangenen Jahr wurde ja zum Beispiel auf Bundesebene ein neues Gesetz zum Verfassungsschutz, zur Arbeit des Verfassungsschutzes erlassen, mit dem ganz klaren Auftrag, dass künftig auch als Folge, als Konsequenz der Versäumnisse rund um den NSU innerhalb des Verfassungsschutzsystems Informationen besser ausgetauscht werden. In Hessen wird auch über ein neues Verfassungsschutzgesetz derzeit diskutiert. Man muss allerdings sagen, im hessischen Verfassungsschutz hat sich sogar schon vor der Selbstenttarnung des NSU einiges getan, weil man tatsächlich auch schon Mitte der 2000er Jahre festgestellt hat, so kann es nicht weitergehen. Also nicht alles, was da jetzt an Reformen auch gerade in Hessen, im hessischen Verfassungsschutz passiert, geht originär auf den NSU zurück. Aber das hat natürlich bestimmte Überlegungen, zum Beispiel nochmal Personal aufzustocken, mehr Know-how einzusetzen in der Beobachtung des Rechtsextremismus, hat es natürlich nochmal gefördert.
Können die Angehörigen mit solchen Fortschritten zufrieden sein, also die Angehörigen der NSU-Mordopfer?
Sie sind es definitiv nicht, weil gerade aus Sicht der Angehörigen tatsächlich ganz wichtige Fragen ungeklärt sind. Opferauswahl. Sind die Opfer des NSU wirklich so zufällig ausgewählt worden, wie es den Anschein hat? Das ist natürlich für die Angehörigen ein ganz, ganz zentraler Punkt. Auch die Frage, gab es oder gibt es in Deutschland möglicherweise noch Personen, die deutlich stärker involviert waren in diese Mordserie des NSU, die vielleicht sogar Tatorte ausgespäht haben, die wussten von den Morden an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Kassel oder auch Dortmund, Nürnberg, den jeweiligen Tatorten des NSU. Das sind natürlich für die Angehörigen extrem wichtige Fragen, die bislang ja wirklich zu den zentralen, nicht beantworteten gehören.
Oliver Günther, der Leiter unserer hr-info-Story-Redaktion. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Das war hr-info-Politik. 5 Jahre wissen wir vom NSU und wissen doch noch kaum etwas. Die Sendung finden Sie auf hr-info-radio.de zum Nachhören und zum Herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.